Möchte jemand einen Shitstorm starten? Wir haben schon einen gestartet, nämlich gegen Rock am Ring. Also alles für die Gleichberechtigung.
Traditionell.
Unkonventionell. Der Diversity Podcast.
Hallo und willkommen zurück bei Traditionell Unkonventionell, eurem Lieblings-Diversity-Podcast. Folge 22 heißt, wir sind bereits im November des Jahres angekommen und mit November verbindet man so Assoziationen wie kalt, trübe, nieselig und ja, für mich als Mensch, der viel Bestätigung in Musik findet, der ist beim Googlen nach Liedern und November nicht wirklich glücklich geworden. Da ging es sehr, sehr häufig um Einsamkeit, Depression und Trauer. Von daher habe ich mir gedacht, damit ich in meinem kleinen Podcast-Wohnzimmer nicht vereinsame, lade ich mir wieder einen spannenden Gast ein, mit der ich heute ein wenig über sie und ihre Arbeit reden will. Herzlich willkommen, Susanne Hommel.
Grüß dich, vielen Dank.
Ja, schön, dass du da bist. Direkt von Arbeit heute zu uns gekommen.
Ja.
Und bevor wir sozusagen über dich reden, was du gemacht hast und so weiter, gibt es erstmal ein Anstoßen mit unseren wunderbaren Podcast-Gläsern. Für dich ist es das ganz normale Wasser, bei mir ist es eine Weinschorle, ist notwendige Resteverwertung. Wir hatten gestern Abend eine ganz tolle Veranstaltung, davon haben wir noch eine Flasche Wein übrig, nämlich die Amtseinführung und Verabschiedung der dezentralen Gleichstellungsbeauftragten der Universität. Das sind ehrenamtliche Kolleginnen und die werden alle 3 Jahre in so einem Festakt verabschiedet. Und das war, haben wir gestern durchgeführt. Genau, von daher.
Ist ja toll, dass ihr das so offiziell macht.
Ja, war ganz groß mit Ministerin Köpping, Staatssekretärin Mertens, Rektorin und 100 Leuten.
Wow.
Das war sehr, sehr toll und eine Wertschätzung für die Kolleginnen und das gehört sich einfach so. Vielleicht fange ich einfach mal mit deiner Biografie an. Das ist ja immer die einzige Karte, die mir tatsächlich vorbereitet wird, wo aufgeschrieben steht, was man über dich wahrscheinlich durch eine Investigativrecherche im Internet finden kann. Ich habe noch keine peinlichen Videos oder sowas gefunden, aber ich erzähle vielleicht, dass du Mitarbeiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei den Westsächsischen Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft bist.
Ja.
Das ist richtig. Dann frage ich gleich mal, was macht denn die Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft?
Die entsorgt den Hausmüll von der Stadt Leipzig und vom Landkreis Leipzig.
Okay, das heißt, du arbeitest wo?
Am Stürmthaler See.
Ah,
am Stürmthaler See. Vielleicht ist dieser große Berg, der dort ist, ein Begriff. Genau. Und da arbeite ich noch gar nicht so lange, seit 6 Monaten und war auch ein bisschen überrascht, dass ich da gelandet bin.
Ja, bei deinem Studium war das mir jetzt nicht ganz so naheliegend. Also du hast Kultur und Management an der Hochschule Zittau-Görlitz studiert und angewandte Medien- und Kulturwissenschaften an der Hochschule Merseburg.
Ja, genau.
Da fragt sich jetzt natürlich, wie kommt man dann zu den Westsächsischen Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft?
Die Westsächsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft versteht sich ein bisschen mehr als einfach nur wir entsorgen den Müll, sondern mittlerweile ist das schon so eine, es ist ja sowieso eine Generationenaufgabe. Also bis mindestens 2070 muss sich irgendjemand um diesen Berg kümmern, egal ob da noch Müll dazu kommt oder nicht. Und in 10 Jahren ist wahrscheinlich Schluss und danach muss irgendwas damit passieren. Und manche Firmen sagen dann halt, naja, machen wir einfach eine Folie drüber und gut ist. Und diese Firma will aber, weiß ich, Nachnutzungskonzepte machen, will Konzerte veranstalten, will dort einen außerschulischen Lernort errichten. Und das bereiten wir im Prinzip jetzt schon vor. Also diese ganze Konzeption dafür und überlegen, was könnte man da draus machen mal, das bereiten wir vor. Und ansonsten machen wir auch klassische Pressearbeit. Also wenn irgendwie mal was anfällt und da kann ich mein Studium schon einbringen.
Das kann ich mir schon vorstellen, aber da wir leider bisher noch nicht, aber können wir vielleicht ändern, von der Westsächsischen Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft gesponsert werden, noch das sozusagen der Grund ist, warum du eingeladen wurdest, vielleicht noch zu den Dingen, die du nebenbei noch so machst. Du organisierst digitale Veranstaltungen, hast in einer Band gespielt und bist außerdem Hochzeitssängerin und hast 2021 den Deutschen Wedding Award gewonnen.
Ja.
Etwas, was ich noch nicht kannte, okay. Und Co-Founderin und Vorständin vom Verein Music as Woman.
Ja.
Super. Das heißt, du machst ziemlich viel, also erstmal hast du 2 Jobs, wenn ich es richtig verstanden habe.
Mhm.
Dein Hauptjob sozusagen bei der Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft und dann sozusagen als Hochzeitssängerin oder Sängerin allgemein.
Mhm.
gibt es noch eine Band oder machst du Solo-Projekte dann?
Momentan gibt es keine Band. Ich mache gerade momentan alles, was musikalisch irgendwie zu tun hat, mache ich wirklich gerade nur dieses eine Hochzeitsbranche als Hochzeitssängerin bei Trauungen und beim Sektempfang spielen. Und dann diese Music as Women-Geschichte. Das heißt also, ich um alles, was hinter den Kulissen passiert, zu kümmern und Lobbyarbeit zu machen und politische Arbeit und genau, und Band und selber Songschreiben habe ich gemacht, ist aber gerade nicht so mein Fokus.
Würdest du dich trotzdem also als Künstlerin bezeichnen? Man bleibt Künstlerin, oder? Also auch, ja, wenn du jetzt hauptberuflich Social Media, Presse, Öffentlichkeitsarbeit machst sozusagen?
Ja, das geht auch nie verloren. Und man merkt es auch immer so ein bisschen, dass ich da schon auch merke, dass es mir mal wieder in den Fingern juckt und ich denke, ich will jetzt mal wieder was schreiben und vielleicht auch mal wieder Konzerte spielen und so. Aber tatsächlich habe ich das mit den Konzerten und dem Schreiben, das hat ein bisschen, im Prinzip ein bisschen mit Corona aufgehört. Ja. Und ich hatte auch da quasi meine erste feste Stelle angefangen, als die Corona-Phase losging. Aber das hatte gar nichts damit zu tun. Das war reines Glück irgendwie, sondern ich hatte die Entscheidung für mich vorher schon getroffen, dass ich nicht mehr hauptberuflich von Musik leben will, weil mir das einfach irgendwann zu viel Druck war und zu anstrengend und
Unsicherheit, ne? Also,
Unsicherheit.
Also kriegst du den nächsten Gig, was kommt an Kohle rein, ja.
Genau, und ich meine, ich wollte halt auch irgendwie mal in Urlaub fahren und auch mal irgendwie in einer größeren Wohnung als nur eine Einraumwohnung wohnen. Und dann habe ich gedacht, naja, ich habe ja noch was anderes studiert, was kann ich damit anfangen? Und habe mir dann eine feste Stelle gesucht.
Ja. Okay, bevor wir etwas tiefer in deine Biografie einsteigen, gibt's bei uns ja immer die klassische Icebreaker-Kategorie. Unser Redaktionsteam rund um Jan hat sich wahrscheinlich ganz investigative, vielleicht sogar philosophische und tiefgreifende Dinge ausgedacht, damit wir sozusagen miteinander ins Gespräch kommen, ja, und uns sozusagen auf einer wahrscheinlich höheren Ebene oder sowas kennenlernen. Ich weiß nicht, was da drunter ist. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für alles, was kommen wird. Starten wir. Okay, Icebreaker Music Edition. Welcher Song war als letztes bei dir auf Dauer-Repeat?
Das kann ich schnell beantworten, weil den habe ich tatsächlich auf Dauer-Repeat auf dem Weg hierher gehört.
Okay, ja.
Nämlich von einem Sänger, der heißt Hamish Hawk. Wie heißt der Song? Think We're Just Kissing oder so? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber genau, der Song ist es. Der läuft bei mir.
Okay, ich muss gerade überlegen, aber ich bin tatsächlich so jemand, ich packe mir, wenn ich einen Song gut finde, packe ich mir den immer in meine Georg's Daily Favorites und das läuft dann immer so jeden Morgen, wenn ich ins Büro fahre, wenn ich nach Hause fahre. Ich glaube aber, der Song, den ich gerade am meisten gehört habe, ist von Beri Sichtweisen. Mhm. Beri habe ich beim Tauschkonzert bei Hempels auf dem Sofa kennengelernt, bei unserer gemeinsamen Freundin Laura Liebeskind, und das ist ein total kraftvoller Song, gar nicht unbedingt so meine Musikrichtung gewesen, aber sie verarbeitet dort ihre eigenen Rassismuserfahrungen und das ist so ein krasser Text, der wahnsinnig bewegend ist und den ich übelst toll finde in der Verarbeitung auch. Und Beri haben wir gestern tatsächlich bei unserer Veranstaltung auch gehabt und sie hat diesen Song zum Beispiel auch im alten Senatssaal gesungen und das war, also der alte Senatssaal ist so ganz prunkvoll mit Goldspiegeln, Lüstern und Kronleuchtern und allem drum und dran. Und das war so bewegend, sie hat fast geweint, so Tränen in den Augen, so Gänsehaut, weil da gibt's auch so den Chorus, der beginnt so, es fuckt mich ab, dass du mir sagst, wohin ich nicht gehöre und so weiter und so weiter. Und das ist ein ganz, ganz toller Song.
Ich find's natürlich richtig gut, dass du jetzt auch hier einen lokalen Künstler genannt hast, eine lokale Künstlerin.
Ja, wir suchen tatsächlich ja immer Künstlerinnen. Ich gebe aber zu, dass es manchmal schwierig ist, nicht nach Berlin zu gucken. Also du hast ja viele KünstlerInnen, die in Leipzig Bezug haben, wie Beri zum Beispiel gestern, oder Laura, die am Piano saß, Leipzig studiert, aber ziehen dann nach Berlin oder so. Und ist mir immer ein Anliegen, bei meinen Veranstaltungen zu gucken, dass man lokale KünstlerInnen unterstützt. Ja, wir wissen natürlich gerade durch Corona, wie schwierig das auch ist für die KünstlerInnen. Genau. Aber nichts gegen Berliner, die hören wir immer wieder gern her, um ihnen zu sagen, dass Leipzig viel schöner ist. Oh Gott, wir kommen zur Frage 2 von 3 der Icebreaker Music Edition. Welcher Song hat dich in der Vergangenheit durch Liebeskummer begleitet?
Oh, Liebeskummer hatte ich schon lange nicht mehr. Toi, toi, toi. da muss ich lange, lange nachdenken. Vielleicht magst du zuerst antworten, damit ich
Oh Gott.
Zeit habe nachzudenken.
Bei mir ist es mit dem Liebeskummer auch eine ganze Weile her. Ich glaube aber, ich muss überlegen, wer das ist, ein Song von Laura gewesen. Blöd, ja, es kommt irgendwie raus. Und wenn du mich jetzt willst, dann willst du mich auch mit Haut und Haaren von ihrem ersten Album weiter. Ich komme gerade nicht auf den Songtitel. Aber ja, der hat mich, den habe ich in der Endlosschleife tatsächlich so gehört. Weiß gar nicht, ob es, also bei mir ist es unwichtig, ob es so ein deutscher oder englischer Text ist oder so. Es kommt ja, glaube ich, darauf an, dass man in der Situation, weil ja nicht jeder Liebeskummer so sich gleich anfühlt. Und das war damals, war das von Laura ein Song, ja.
Tatsächlich, wenn ich an die letzte Zeit zurückdenke, wo ich Liebeskummer hatte, dann war das auch zu der Zeit, wo sie ihre EP rausgebracht hat. Und bei mir war es so der Song Weiter, den ich irgendwie in Endlosschleife gehört habe.
Ja, den könntest du damals mal ganz kurz ansingen. Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern an Weiter. Wie ging
oh
der?
Oh Gott, bring ich doch jetzt hier nicht so.
Ach ja, das ist bei traditionellen Kompetenzen. Ja, aber nee, ich war das.
Und den habe ich tatsächlich auch, ich war ja bei ihr in der ersten Ausgabe von ihrem Tauschkonzert, was sie diese je gemacht hat. Und den habe ich da gecovert, den Song von
dann
ihr.
Müsste ich dich dort gesehen haben.
Auf dem Rittergut?
Ach nee, das war am Rittergut, das allererste Tauschkonzert.
Ja, in Kössern.
Ich dachte, das war bei im Horns.
Nee.
Ah, okay. Nee, da war ich tatsächlich nicht. Ich war im genau. Horns dann bei jeder Ausgabe. Und jetzt ist sie ja im Kupfersaal.
Ja.
Ah, cool. Den hast du da gecovert, weil du da gerade Liebeskummer hattest?
Ja. Also, weil der mich angefasst hat, der Song zu der Zeit, ja.
Ach, wie schön.
Da wird sie jetzt sehr peinlich berührt sein, dass wir jetzt beide von ihr einen Song gesagt haben.
Ach nö. Ich glaube, es findet sie gut, wenn ihre Musik auch heute bewegt. Sie hat ja auch, also tatsächlich gehört einer ihrer Songs zu meinen absoluten All-Time-Favorites. Das ist der Song Glücklich. Den liebe ich tatsächlich in den unterschiedlichsten Varianten. Und ein gemeinsamer Freund von mir hat bei ihrem Tauschkonzert, habe ich ihn bei mich gefragt, welchen Song soll er denn covern. Ich sage, mach Glücklich, kann ich mir bei deiner Stimme gut vorstellen. Pitt Strehl. Und der hat das dann auch beim Neujahrsempfang bei uns mal mit Band, mit Schlagzeug und Gitarre auch noch ein bisschen in einer anderen Version gespielt. Sehr geil. Sehr, sehr toller Song. Ich liebe
Fun
ihn.
Fact, ich habe in ihrem Musikvideo mitgespielt zu dem Song.
Du bist also eine von den vielen Frauen, die da sind. Ja, sehr geil. Da hat sie auch tolle, starke Frauen rangeholt und genau. War da nicht Priska auch mit drin? Ich weiß es gar nicht.
Ja.
Ach Gott, ey, die Welt ist ein Dorf.
Ja.
Sehr schön. Herr Priska sieht man dann auch eben öfters. Okay, letzte Frage. Was ist dein absoluter persönlicher musikalischer Geheimtipp?
Geheimtipp? Was ich jetzt ganz gerne mag, ist auch eine Kollegin aus Leipzig, und zwar Carrie.
Was macht die so für Musik?
Die macht Hip-Hop, R&B, ganz im Zeitgeist gerade.
Ja.
Genau, und schreibt total ehrliche Texte. Es klingt einfach von der Produktion her nach Berlin.
Mhm.
Und finde es aber schön, dass sie in Leipzig bleibt. Und genau. Und das finde ich gerade extrem stark.
Genau, aber damit zurück zu dir. Ich habe bisher noch gar nicht gehört, wo du überhaupt herkommst. Also wo bist du geboren und aufgewachsen?
Komm aus der Oberlausitz.
Nee, wo kommst du daher?
Aus Kirschau.
Aus Kirschau. Oh, schön, kenn ich auch, ja. Mhm.
Echt?
Naja, ich bin in Gage, in Groß-Rörsdorf, zur Schule gegangen, Ohorn, dann sind meine Eltern dahin gezogen, später nach Bischheim-Gersdorf noch. Also das ist voll die Oberlausitz-Connection, ja. Das ist
cool.
Ja.
Wollen wir dann ab jetzt rollen?
Oh nee, Arab on the Roll. Das lassen wir mal, glaube ich.
Okay.
Nee, aber okay, in Kirschau.
Und genau.
Dann, wie ging es dann weiter?
Dann bin ich ganz weit weg zum Studieren nach Görlitz gegangen.
Okay.
hat es mir der Studiengang angetan und den gibt's in der Form gar nicht so oft. Also ich bin jetzt nicht nach Görlitz gegangen, weil ich nicht so weit von zu Hause weg wollte, sondern weil ich das studieren wollte. Und dann habe ich ein halbes Jahr in Prag studiert und dann bin ich nach Dresden und dann bin ich nach Leipzig.
Aber in Dresden hast du nicht studiert, sondern nur gelebt?
Nee,
oder?
Da habe ich nur gelebt, gearbeitet schon, meinen ersten Job gehabt bei den staatlichen Kunstsammlungen.
Ah, okay.
Genau, und dann habe ich dort aber, als dann dort mein Projekt auslief, was ich da betreut habe, habe ich entschieden, ich mache jetzt hauptberuflich Musik. Und von da an habe ich das erstmal eine ganze Weile gemacht, ja.
Und dann bist du nochmal 2015 bis 2018 nach Merseburg zum Studium gegangen?
Ja, aber ich zugegeben, bin ich nicht nach Merseburg gezogen.
Also das konnte man von zu Hause, ja.
Okay. Also bei meinem Studiengang lebten, glaube ich, 90% entweder in Halle oder in Leipzig. Ja.
Kann man gar nicht verstehen. Merseburg ist eine wunderschöne historische Stadt.
Und wir sind dann einfach immer hin und her gependelt zum Studieren. Und es waren ja auch nur 2 Jahre. Das war dann schon okay. Genau.
Und warum jetzt Prag? Weil das naheliegend war? Oder war dich irgendwie die Kultur interessiert? Das ist die Uni? Oder ach, also an welcher Universität eigentlich in Prag?
An der Karls-Universität.
Ah, okay. Mhm.
Aber dadurch, dass mein Tschechisch recht dürftig war, habe ich viel an so einem amerikanischen Institut, was da angegliedert war, studiert, weil da einfach die Kurse auf Englisch waren und irgendwie bewältigbar. Aber tatsächlich, also bei uns war im Bachelorstudiengang das Auslandsstudium Pflicht.
Mhm.
Also
ja, finde ich gut, ja.
Wir mussten und wollten aber natürlich auch alle. Und mit der Universität gab es zum einen einfach schon eine langjährige Partnerschaft. Das heißt, dass auch diese ganzen Anerkennung der Kurse und die Infrastruktur, das war irgendwie alles schon sehr gefestigt. Und auf der anderen Seite hat mich die Stadt schon sehr interessiert, weil wir hatten ja auch viel Kulturwissenschaften und da ist die Stadt einfach super geeignet, um weiter Kulturwissenschaften zu studieren.
Also du hast quasi in deinem Auslandsstudium auch schon deine Zukunft in Leipzig vorgeprägt, denn du weißt ja sicher als historisch interessierte Person, dass sozusagen die Universität Leipzig von damaligen Prager Scholaren 1409 gegründet wurde, weil die ausgezogen sind, da wegen Streit. Also tatsächlich ist es unsere Mutteruniversität und aus der sind wir hervorgegangen. Ja, aber spannend tatsächlich. Ich musste gerade überlegen, also bei mir war ja, ich habe mich ja nur in Leipzig beworben. Ich wollte auch nur nach Leipzig, weil da so 150 Kilometer Mindestabstand zur Familie ganz gut war. Ich dachte, wenn ich jetzt in Dresden studiere, jedes Wochenende bei Mutti zu Hause und bei Oma am Sonntag zum Kaffee trinken, ist es nicht so meins. Und deshalb bin ich dann nach Leipzig direkt gekommen, genau, und habe mich sehr schnell in die Stadt verliebt. Also
ich wollte auch in Leipzig studieren, meinen Masterstudiengang, aber ich wurde nicht genommen.
Was wolltest du hier studieren?
Ich habe es mehrfach probiert, Kulturstatistik.
Ja. Kulturstatistik?
Ja.
Okay, habe ich noch nie gehört. Gibt es den Master noch?
Nein, das war so ein Schwerpunkt in den Kulturwissenschaften damals.
In den Kulturwissenschaften, ja.
Genau. Okay. Und das hätte ich gerne gemacht, ja.
Ich werde mich zur Qualität des Masterstudiengangs investigativ beraten. Unsere Kollegin Caro ist nämlich Dozentin. Also die arbeitet hier hauptberuflich und macht aber gibt auch ein Tutorium in der Kulturwissenschaften. Ja. Und ihr Herz wird jetzt wahrscheinlich aufgehen bei Kultur. Statistik weiß ich, sie macht Kultur... Management, genau. Okay, und das war ja schon sozusagen, also was ich total faszinierend finde, so dieses auf zwei Beinen stehen, auf der einen Seite die Liebe zur Musik und auf der anderen Seite dann doch etwas, naja, handfestes, aber doch ein solides Studium zu absolvieren, wo man ja, wie ich finde, auch sehr universal arbeiten kann. Spielte da das Thema wirklich Jobsicherheit schon immer eine Rolle oder war das auch so ein, also ich überschwitze mal vielleicht auch so eine Unsicherheit, bin ich gut genug für den Beruf als Vollzeitmusikerin?
Also das definitiv, weil wenn man sich die Bewerbungskriterien durchliest von einer Musikhochschule, dann hat man das Gefühl, man muss erstmal 2 Jahre sich auf die Aufnahmeprüfung vorbereiten. Und ich habe das irgendwie nie so richtig verstanden, das Konzept, warum man das eigentlich machen muss, weil man geht doch dahin, um was zu lernen. Warum muss ich dann schon eigentlich gefühlt quasi komplett fertig dort ankommen? Aber natürlich gibt es sehr wenige Studienplätze und die Konkurrenz ist dann sehr groß. Und irgendwie hat sich das für mich nicht so angefühlt, weil ich war schon immer vielfältig interessiert. Also ich konnte mir das irgendwie nicht vorstellen, nur das zu machen und dann auch nur darin ausgebildet zu werden. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, irgendwelche Jazz-Standards rauf und runter zu spielen. So, ich wollte einfach spielen und Songs schreiben. Und irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass ich das brauche, um das zu machen. Und wie gesagt, ich war einfach super interessiert und wollte ganz viele unterschiedliche Sachen kennenlernen und was darüber wissen. Und habe das auch nie bereut, das so zu machen. Also Jobsicherheit war, glaube ich, gar nicht so der ausschlaggebende Punkt da.
Ich glaube, zur Ehrlichkeit gehört ja auch dazu, dass auch viele KünstlerInnen, die an der Kunsthochschule studieren, Abschluss machen, dann prekär beschäftigt sind, von einem Auftritt zum anderen sich hangeln oder dann tatsächlich auch was ganz anderes machen. Ich habe auch eine Freundin, die in Weimar klassischen Solo-Gesang studiert hat, bis zur Meisterklasse und so weiter, die heute im KünstlerInnen-Management arbeitet, weil sie sagte, okay, ich habe die Nase voll von Auftritten für 50 Euro am Abend. Mm. Und damit, ne, das ist so, ist ein sehr, sehr umkämpfter Markt und tatsächlich ist das schwierig, glaube ich.
Ja, ich glaube, das hatte ich jetzt so als 19-Jährige noch nicht so auf dem Schirm.
Ja, sie auch nicht, ja.
Ich dachte eher so, ja, oh, es wäre ja total cool, wenn ich einfach nur Musik machen könnte den ganzen Tag. Ja. Aber ich habe mich ja dann schon ein bisschen damit beschäftigt, was man dann dort macht und habe eben festgestellt, dass es auch ein sehr enges Korsett ist, also dass man schon gewisse Dinge ableisten muss und dass man nicht da hingeht und dann hat man einen geschützten Raum, um den ganzen Tag Songs zu schreiben. So ist es ja nicht, sondern man muss ja gewisse Punkte abarbeiten und das war mir irgendwie nicht...
Na, ich erinnere mich tatsächlich an den Weitblick vom Vater meiner damaligen Freundin, ich verrate den Namen nicht, der, als wir mal zusammen in der Stadt waren, da war so ein Akkordeonspieler quasi und dann sagt er sehr, sehr, sehr böse, nicht böse gemeint, aber guck mal, das ist deine Zukunft. Und da denkt man häufig dran, ja, sehr motivierend. Aber er hat ja trotzdem sie unterstützt beim Studium und weil sie einfach eine unglaublich talentierte Person ist. Aber es kommt halt nicht nur auf Talent an. Das muss man, glaube ich, auch sagen. Es braucht auch Glück, Netzwerke und Sonstiges. Und sie ist heute, glaube ich, als Mutter mit zwei Kindern auch ganz glücklich, dass sie ein vernünftiges Einkommen hat, ein regelmäßiges Einkommen und eben nicht hinter jedem Auftritt hinterherrennen muss. Gerade in Corona war das
ja
reizend.
Also Corona bringt da natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive rein und ich muss auch sagen, ich habe ja auch ohne Studium irgendwie es geschafft, zumindest 8 Jahre lang von der Musik hauptberuflich zu leben und habe jetzt auch nicht super schlecht gelebt. Ja. Also es hat schon irgendwie funktioniert, aber mir hat dabei auch immer geholfen, dass ich etwas anderes gelernt habe, also dass ich auch noch andere Sachen gelernt habe. Das war eigentlich immer eine Bereicherung, also sei es nur, dass ich halt im Studium BWL hatte und Rechnungswesen und Buchhaltung und irgendwie
Dinge, die mich überhaupt nicht interessieren.
Management.
die mir dann irgendwie geholfen
haben und auch andere Perspektiven einzunehmen und so. Und deswegen, ich würde das immer wieder so machen.
Ich finde das total cool. Also tatsächlich BWL, das ist alles mit Zahlen furchtbar langweilig. Aber ich bin von Hause aus Historiker, Geisteswissenschaftler und das mit diese ganzen Naturwissenschaften, aber auch so Staatswissenschaften, so wie VWL, BWL und so Wirtschaftswissenschaften, das ist für mich alles so schnarch. Aber es ist natürlich wichtig und ich finde das total, total inspirierend, wenn du sagst, auch du hast da den Weg von Anfang an für dich auch so definiert. Aber vielleicht nochmal zurück zu deiner Künstlerinnenpersönlichkeit. Du spielst wahrscheinlich Instrumente?
Ja, Gitarre.
Gitarre, wann hast du damit angefangen?
Oh, mit 15.
Also doch relativ spät, also nicht diejenige, die morgen, also sozusagen in der Grundschule von den Eltern verdonnert wurde, du gehst in die Musikschule.
Ich habe zuerst Klavier gelernt, so wie das Mädchen halt so machen sollen. Und dann haben aber meine Eltern mir eine Akustikgitarre geschenkt und irgendwie habe ich dann angefangen, Nirvana und Red Hot Chili Peppers spielen zu wollen und bin einmal für eine Stunde zu so einem Volkshochschulkurs zum Gitarrelernen gegangen. Da haben wir dann irgendwie so Volkslieder gespielt oder sowas. Ich fand's super boring.
Wie alt warst du da? 14, 15 oder was?
Ja, genau. Ja, und dachte dann so, ja, Fingersatz und so ist ja ganz nett, aber ich will einfach Nirvana spielen. Und hab dann einfach wirklich stundenlang den ganzen Tag mir das selber beigebracht, Gitarre zu spielen.
Aber das heißt, du bist so jemand, die nach Gehör spielt oder kannst du auch nach Noten spielen, richtig?
Gitarre kann ich nicht nach Noten spielen.
Ach so, tatsächlich so autodidaktisch.
Nee. Also ich weiß mittlerweile, wie der C-Akkord und so Akkorde funktionieren, aber ich könnte jetzt nicht vom Blatt irgendwie eine Gitarrenstimme abspielen. Okay. Könnte ich auch nicht singen, tatsächlich. Ich kann auch nicht nach Noten singen.
Aber umso faszinierender, weil du widersprichst natürlich allen akademischen Klischees, du musst das und das können, damit du erfolgreich sein kannst, aber trotzdem warst du ja als Sänger erfolgreich. Aber wann kam so dieser Moment, dass du für dich realisiert hast, du kannst singen und du willst auch singen?
Oh, relativ früh schon. Also ich glaube bestimmt mit 10, dass ich so dachte, also ich habe auch immer, weiß ich nicht, mit der Haarbürste als Mikrofon vorm Spiegel Performances geübt und mich inspirieren lassen von allen möglichen Sängerinnen und so und habe auch mit 15 meinen ersten Auftritt gehabt bei einem Songfestival in der Schule. Und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, weil da stand ich so das erste Mal auf der Bühne, habe vor Menschen gesungen und habe gemerkt, das ist was ich unbedingt machen will.
Hast du gewonnen?
Nee, das war kein Wettbewerb.
Das war kein Wettbewerb.
Das war einfach nur eine total coole Sache von meinem Musiklehrer, der einfach gesagt hat, wir machen hier einmal im Quartal einen Abend, wo jeder, der Bock hat, irgendwie
so
was
Open Mic
da,
oder so
genau,
Schule, ja.
Was da bieten kann, haben auch die Lehrer gespielt und so. Und
was hast du denn, weißt du noch den ersten Song, den du dort vorgetragen hast?
Ja, von Vanessa Carlton, Twilight.
Okay, gut.
Ja, es gab einmal den Hit von ihr, A Thousand ja. Miles, ja. Den ja wahrscheinlich jeder kennt, und Twilight war auf der B-Seite von...
Und
von der Single.
Kam das gut damals an? Also hattest du das Gefühl, dass dein Publikum deinen Beitrag gewertschätzt hat?
Ja, und das hat ja dazu beigetragen, dass ich dachte, okay, ich habe hier scheinbar irgendwie, ich kann hier irgendwie was Leute berührt und was sie dazu veranlasst, mir zu sagen, dass es toll war. Und da dachte ich, das kann ich mir vorstellen, das halt wirklich auf einem professionellen Level zu machen.
Und trotzdem dann immer auch, oder mit einer Beschäftigung, die klare Entscheidung, du studierst was anderes. Also es war auch nicht der Versuch mal irgendwie eine Eignungsprüfung mitzumachen oder so da.
Nee, ich habe mir zwar das alles durchgelesen und habe mich dafür interessiert und mir verschiedene Hochschulen angeguckt und so, aber es war nicht... Ich wollte das einfach so nicht. Also so wollte ich nicht Musik machen.
Mhm. So. Aber wenn du unseren Zuhörerinnen und Zuschauern erklären müsstest, was macht es so aus, auf einer Bühne zu stehen? Was ist das Besondere daran?
Ich glaube, die erwartbare Antwort wäre der Nervenkitzel. aber ich muss ja sagen, dass ich auf der Bühne eigentlich der ruhigste Mensch ever bin. Also das ist eigentlich immer nur davor, wo ich so aufgeregt bin, aber auf der Bühne komme ich irgendwie zur Ruhe. Und es ist auch so, das kann wahrscheinlich keiner nachvollziehen, der jetzt wirklich denkt so, boah, Bühne, panische Angst, ich habe vor Menschen und so.
So
aber
dieser Klassiker, ich muss die Leute nackt vorstellen, ich denke mir immer so, nein,
ja.
Nein, möchte ich nicht.
Für mich ist das eigentlich ein totaler Ruhepol, wo ich mich auch total wohlfühle und von außen bekomme ich auch immer gespiegelt, dass ich irgendwie da einen anderen Eindruck vermittle von mir. Also scheinbar ist das so eine andere Seite von mir, die dann zum Vorschein kommt und mag total mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Deswegen habe ich auch gerne immer viel auch alleine gespielt. Ohne jetzt groß Band und großes Bramborium, sondern einfach nur so Songs spielen und dazwischen reden. Und spiele auch total gerne einfach so ganz kleine Konzerte, wo ich auch so in die Gesichter gucken kann und wo irgendwie so eine Verbindung herrscht. Und ich finde, dass das dann für mich ist das so eine wie eine Therapiestunde eigentlich. Also ich kann mich da nochmal so resetten und irgendwie so Feedback bekommen von anderen und irgendwie gucken, ist das gerade, was ich so mache, ist das noch stimmig oder passt irgendwie was nicht? Ich denke auch sehr viel beim Spielen nach, tatsächlich.
Okay, ich dachte, da schaltet man dann, gut, du spielst Gitarre und singst dann. Ich habe nur gerade gefragt, wie kann man denn, wenn Musik so etwas auslöst, auf der Bühne zu sein und so weiter, dann ist natürlich das Bedürfnis da, das ständig zu machen, häufig zu machen. Ich finde es total schön, dass du den Kontakt zum Publikum immer so erwähnst, weil ich glaube, das ist manchmal aus meiner Perspektive, ich moderiere relativ viele Veranstaltungen auch, immer wieder ein krasser Unterschied. Wir wollen ja hier nicht lästern, aber ich merke den Unterschied zwischen RadiomoderatorInnen und Fernsehmoderatorinnen und Leuten, die einfach draußen sind. Also die sprechen ihr Publikum nicht an. Und ich hatte neulich bei unserer Freundin Laura hat auf dem Markt gesungen, möchte jetzt nicht sagen, wer da moderiert hat, aber ich habe dann hinterher im Backstage einfach nur nett geredet und warum gibt's nicht eine Rückfrage mal ans Publikum oder geh doch mal runter, red mit denen und die sind ja, also die sind ja für dich da, weil die ihren Umsatz machen, kriegst du dein Honorar Und sag mal so, die Antwort war schon sehr abschreckend. Und da dachte ich mir so, okay, man merkt, dass du irgendwo in deinem Studio, in deiner Box irgendwo hängst und mit den Leuten gar keine Lust hast, weil ich finde, das ist gerade das Schöne. Du gehst halt in so kleinen Acts oder größeren, kannst du ja genauso machen, einfach dieses direkte Feedback abzuholen. Und du merkst dort ja sehr ehrlich, viel ehrlicher als im Fernsehen oder im Hörfunk, im Radio, ob das, was du machst, ankommst.
Aber das stimmt, aber da muss man auch dazu sagen, dass also ich habe ja auch schon mal ein paar Konzerte in Kanada gespielt. Und dieses Publikum ist ein himmelweiter Unterschied zum deutschen Publikum. Und ich habe ganz oft die Erfahrung auch gemacht, dass das deutsche Publikum manchmal damit nicht umgehen kann. Mit diesem Kontakt aufnehmen, mit diesem ich merke das manchmal daran, dass wenn ich singe und ich gucke jemanden an, dass dann oft ganz schnell so
also
weggeguckt wird, weil die Leute das gar nicht aushalten können, dass jetzt jemand, und ich merke das ja bei mir selber manchmal, wenn mich jetzt irgendjemand von der Bühne heraus irgendwie so fixiert, so dass ich halt so denke, oh Gott, kann ich das jetzt auch, halte ich das jetzt aus? Weil es ist schon irgendwie auch ein bisschen unangenehm so. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht auch welche gibt, die so...
Aber ich glaube, bei Moderation fixierst du ja nicht. Du sprichst im Zweifelsfall die Leute einfach mal an. Und es kommt natürlich auf die Art drauf an. Also klar, wenn du jemanden 5 Minuten ansingst, dass das ein bisschen spooky wäre, kann ich mir vorstellen. Aber bei einfach mit den die Leute ernst zu nehmen, sie aufzunehmen, ihre Reaktionen zu einzubauen, ich glaube, das ist wichtig. Und wenn du sagst, ne, singen und ein bisschen reden zwischendurch, da kommunizierst du ja mit dem Publikum. Das kann man verbal machen, aber sicherlich sind es auch Blicke und Applaus und sonstiges. Und ich finde, das ist das Schönste auch, wenn man da so ein Feedback bekommt, direktes Feedback. Alleine wenn sie lachen. Also wenn du mal so einen Moment hast, wo der ganze Saal quasi lacht über ein beabsichtigen oder nicht beabsichtigen.
Ja. Ja. Ich spiele viele traurige Lieder, deswegen werden Tränen wahrscheinlich für mich der größere Beweis, dass es angekommen ist. Nee, aber in Kanada war das natürlich ganz anders, ja, weil ich finde, also wenn man da singt, dann sind zum Beispiel sowas wie Zwischenrufe, so diese ultimative Response auf, ich singe eine Lyric, die verstehen das und sagen so, yeah, yeah, man. Yeah. Okay. Und du kommst sofort so ein Feedback so, und das ist halt dann nochmal eine ganz
gut, das wird in Deutschland
als unhöflich Nummer
gelten, ja, ne? Also wenn du die Sängerin und
ja, wahrscheinlich, genau. Ja. Und deswegen, das ist halt, finde ich, beim deutschen Publikum immer nicht ganz so einfach, dieses ich war jetzt im Reeperbahn-Festival bei Anna Calvi, ich weiß nicht, ob du die kennst,
nee,
aber ist halt absolut badass, irgendwie spielt Gitarre wie sonst was, ist und die hat in der Elbphilharmonie gespielt und das fand ich schon sehr kurios, weil die Musik passt da überhaupt nicht hin.
Ja.
Und man hat halt richtig gemerkt, dass sie hat versucht, durch die Performance und alles irgendwie so Kontakt aufzunehmen, aber die Leute haben dort gesessen wie Kartoffeln und haben natürlich brav geklatscht und gejohlt, aber mehr war aus denen nicht rauszuholen. Während ich so zwischendrin manchmal, ich habe manchmal so reingeschrien, einfach nur, wenn irgendwie so eine coole Stelle war. So. Und dann war ich so, wow!
Und dann wurdest du von deinen NachbarInnen wahrscheinlich merkwürdig angeguckt.
Ja, das auch, genau. Und das ist natürlich, macht was mit einem, wenn man auf der Bühne steht, ne? Wenn man irgendwie merkt, oh, da kommt jetzt schon im Song, kommt jetzt schon irgendwie so irgendwie Resonanz zurück. Dann lässt man sich halt viel mehr noch fallen und quatscht die Leute natürlich noch viel mehr an, als wenn man das Gefühl hat, die sind da und ich bin da. Und
aber du hast gerade gesagt, du spielst vor allen Dingen traurige Lieder. Das kann ich mir jetzt nicht ganz so vorstellen. Auf einer Hochzeit, da ist es doch wahrscheinlich eher romantisch, oder?
Also das, nee, also Hochzeiten, das ist ja eh ein Bereich für sich, weil da spiele ich ja das, was sich das Brautpaar wünscht.
Also keine Songs von dir, eher selten dann, oder?
Nee, gar nicht eigentlich. Sondern ich spiele immer das, was die sich wünschen. Und traurige Lieder spiele ich, wenn ich meine eigenen Songs spiele, die vielleicht eher melancholisch sind, weil ich nicht so einen Zugang zu Dur-Akkorden habe. Aber genau, aber bei Hochzeiten ist das natürlich was ganz anderes.
Wie bist du auf die Idee gekommen, so Hochzeitssängerin zu werden?
Ich glaube, das war eher so ein Stups von außen. Also irgendwie hat man dann mal bei jemandem gespielt, der einen auf einem normalen Konzert gesehen hat und gesagt, oh, wir finden deine Musik so toll und deine Stimme und willst du nicht mal bei uns auf der Hochzeit spielen? Und Und dann kommt halt so eins zum anderen irgendwie. Dann spielt man halt auf der Hochzeit, da sind dann wieder drei Leute, die vielleicht auch irgendwann heiraten. Und dann merkt man irgendwie, hey, irgendwie scheint das was zu sein, was ich machen kann und was die Leute cool finden.
Also du meinst,
auf
Hochzeiten werden neue Hochzeiten initiiert, die dann auch Hochzeitssängerinnen brauchen? Also ich sollte öfters auf Hochzeiten gehen, wenn ich unter die Haube kommen will.
Ja, das habe ich tatsächlich öfter, weil ich frage die ja auch immer, wie seid ihr überhaupt auf mich aufmerksam geworden? Und dann ist halt, ja, XY hat geheiratet, da hast du gespielt und wir fanden das toll und jetzt heiraten wir und jetzt.
Aber das wie gibt's da, ist das eine Art Saisongeschäft? Also wahrscheinlich ist es im Sommer, früher Sommer viel mehr los als jetzt im grauen November.
Ja, na klar, das ist ein Saisongeschäft von Mai bis Oktober. Ja, deswegen war es aber auch mit Corona ein dankbares Feld, weil unter Corona nicht ganz so viel ausgefallen ist, weil es einfach im Sommer stattgefunden hat und viel auch draußen ist und dann irgendwie doch alles noch ging.
Und das Standbein willst du auch weiterhin haben, zusätzlich zu deinem eigentlichen Vollzeitjob sozusagen?
Ja, also ich mache mittlerweile viel weniger als noch zu der Zeit, wo ich auch davon leben musste irgendwie. Und gucke jetzt einfach, dass ich noch mehr auch auf Hochzeiten spiele, wo ich hinpasse. Also von meinem ganzen musikalischen Wesen her irgendwie. Und spiele viel weniger. Also.
Und wenn du sagst, Hochzeiten, wo ich hinpasse, wie muss denn die Hochzeit sein, wo du hinpasst mit deinem musikalischen Wesen?
Naja, das geht halt alles, also mittlerweile, ich habe so ein Kontaktformular auf meiner Webseite und da gibt's halt auch so ein Feld Lieblingsbands, so, wo ich frage, was sind eure Lieblingsbands, und da bekomme ich schon so einen Eindruck davon, wie die Leute so ticken und ob ich ihnen das geben kann, was sie gerne möchten. Und
was wären denn so deine Top 3 Lieblingsbands, die du gerne hören würdest oder lesen würdest?
Ich hatte tatsächlich jetzt ein paar, was ich leider nicht annehmen konnte, die dann sowas nannten wie The National und Phoebe Bridgers. Und ich dachte so, oh mein Gott, schade, ich kann es leider nicht machen. Aber ich identifiziere mich schon eher mehr mit Musik, die im Indie-Bereich stattfindet, als jetzt im Mainstream-Bereich. Auch eher englischsprachige Musik als deutschsprachige Musik. Und ich kann zum Beispiel Helene Fischer kann ich nicht.
Das ist tatsächlich.
Das kann ich. Und deswegen, das sage ich auch, also steht auch auf meiner Webseite, dass ich halt zum Beispiel Schlagerrepertoire nicht mache. Manchmal komme ich nicht ganz drum herum, weil das Paar sich so kurzfristig die Songs aussucht und wir schon längst den Gig vereinbart haben. Und dann kommt so Helene Fischer und ich dachte so, ah, oh,
okay, aber lass uns mal darüber, das ist ja jetzt hier richtig, das ist ja Deep Talk. Ich habe da mit Laura auch, die macht ja auch Hochzeitsmusik, auch drüber geredet. Was sind so deine drei absoluten Hass-Hochzeitssongs, die irgendwie kommen können, die du gespielt hast oder die du spielen musstest oder so? Also Helene Fischer offensichtlich ist keine große Begeisterung. Was spielt man von Helene Fischer? Atemlos? Nee.
Nee, Unser Tag.
Unser Tag, ah, okay.
Ben Zucker. Geile Zeit.
Oh. Ja, okay.
Das war richtig hart. Also da habe ich auch davor gesessen und gedacht, was zur Hölle soll ich aus diesem Lied machen?
Also ich frage mich mal, was mit seiner Stimme ist. Ja. Wie der überhaupt da, also okay.
Das stimmt. Und dann alle deutschsprachigen Hochzeitsversionen von eigentlich englischsprachigen Titeln. Das heißt,
was denn
Halleluja auf Deutsch.
Oh Gott.
In einer Hochzeitsversion, also ja, jetzt sind wir beide hier und schwiegt.
Okay, sorry. An die zukünftigen Ehemänner, das wäre nicht meine Musikauswahl, ihr habt nicht mitzureden.
Ja. Genau, also das ist
hart.
Das ist hart und versuche ich auch wirklich bis zum letzten Moment abzuwenden. Und ich habe auch einen Blogbeitrag auf meine Webseite darüber veröffentlicht, wo ich das auch erkläre, warum ich das nicht gut finde. Und es ist ja auch irgendwie nicht ganz legal, ja, weil wenn man Texte verändert von Originalen, muss man eigentlich den Autor, die Autorin fragen.
Ja.
Und das ist aber leider wirklich wie eine Krankheit, weil da gibt's YouTube-Videos, die haben Millionen von Klicks, wo Hochzeitssängerinnen solche Songs performen und die Paare googeln das dann und finden das dann und wir Kolleginnen und Kollegen, wir versuchen das immer irgendwie abzuwenden, aber und aufzuklären und zu sagen, ach Leute, überlegt doch nochmal.
Aber dann ist es ja umso schöner, dass du sagen kannst, okay, im Zweifelsfall, wenn es jetzt nicht ganz so kurzfristig ist, nee, sucht euch lieber jemand anders, der die das authentisch machen kann, ich bin einfach nicht.
Genau, und das ist die Freiheit, die ich habe durch den anderen Job, ja, dass ich das nicht machen muss.
Kann ich nachvollziehen, geht mir hier genauso. Da gab auch eine Zeit, wo ich irgendwie jede Moderation habe und jetzt runde Tische zu Kulturaustausch und sonstigen Quatsch. Mm. Für auch ein, kennst du bestimmt auch für, naja, wir haben jetzt nicht so viel Geld im Topf und so weiter, wo du dann sagst, okay, das ist schon, dass ich das auch nicht mehr machen muss, ist auch ganz schön. Du hast den Wedding Award gewonnen. Kannst du vielleicht was dazu sagen, was das war? Gab es da 1 Million Euro und ganz viel Presse oder?
Nee. Also es gab eine Trophäe, zu der ich immer sage, dass sie wirklich mir dabei helfen könnte, Einbrecher abzuwehren in meiner Wohnung, weil die ist sowas von derart schwer.
Praktisch.
Und komplett irgendwie so aus Glas irgendwie. Und Marketing, Werbung, klar, aber mehr gab es da jetzt eigentlich auch nicht. Also das hat mir schon viel gebracht hinsichtlich Vernetzung und sind natürlich viele auf mich aufmerksam geworden. Und
hast du dich da beworben? Wurdest du vorgeschlagen oder wie ging es?
Genau, ich habe mich da beworben und musste einen Mitschnitt von der Trauung abgeben, sozusagen, in Video und Ton. Und dann gab es eine Jury und die haben das bewertet und dann fiel die Wahl irgendwie auf mich. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, weil ich habe mich auch wirklich mit Songs beworben, die wunderschön sind, aber jetzt nicht so die typischen Hochzeitssongs, wie zum Beispiel Love You Till The End von den Pogues oder so. Und okay, das ist...
Aber vielleicht ist ja genau das, was die hören wollten. Das ist nicht das typische, erwartbare.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das so war. Und ich weiß natürlich auch, dass wenn ich die Musik liebe, die ich da spiele, dann vermittle ich natürlich auch nochmal was ganz anderes, ja, im Singen und im Performen, so. Und das ist vielleicht irgendwie übergesprungen, so. Aber ich habe mich über diesen Preis gefreut. Der war auch ganz neu initiiert. Das war so das erste Mal, dass sie den verliehen haben. Aber es ist halt eben auch, also irgendeine Jury, die dann da irgendwas bewerten muss anhand von so Aufnahmen. Und natürlich gibt es einfach viele, viele, viele tolle Sängerinnen und Sänger, die genauso das gut machen.
Ja,
und
aber gut, du hast gewonnen und das kann man auch mal sagen. Und im Zweifelsfall, an liebe Einbrecher, es wird gefährlich. Also bei dieser Trophäe.
Ja, bei mir nicht vorbeikommen, genau, weil ich habe eine starke Waffe.
Genau, und neben deinem Hauptjob und sozusagen deiner Tätigkeit als Hochzeitssängerin, da hast du dir auch noch gedacht, wir gründen mal zusammen einen Verein. Music as Women hast du mitgegründet. Wir fangen ganz beim Urschleim, sage ich mal, an.
Ja.
Was war der Impuls, so einen Verein zu gründen? Wir haben ja, ich meine, der Verein ist der deutschen liebstes Kind, aber wir haben unzählige Vereine. Warum brauchtet ihr jetzt noch einen Verein?
Es gibt Music Women Germany, mhm, und der hat sich zuerst gegründet und das ist quasi die deutsche Vertretung vom großen europäischen Projekt Key Change, die quasi so den europäischen Rahmen spannt. Dann sind wir auf den deutschen Rahmen gegangen, haben Music Women Germany gegründet und dann hat Music Women Germany gesagt, da ja so viele Befugnisse in den Ländern liegen und der Bundesverband wahrscheinlich gar nicht es schafft, in diese einzelnen Länder überall reinzuwirken, ist das Ziel, dass es zu jedem Land ein Ländernetzwerk gibt. Und deswegen haben wir dann für Sachsen Music as Women gegründet.
Oh Moment, das heißt, du warst auch schon beim Bundesverband dabei bei der Gründung, oder?
Nee, da war ich nicht als Vorstand, als Gründungsmitglied dabei, aber wir sind natürlich jetzt mittlerweile sehr verzahnt miteinander. Der Bundesverband unterstützt uns auch finanziell hin und wieder und ich bin in der Komiteesitzung vom Bundesverband mit drin und wir versuchen natürlich alle irgendwie an einem Strang zu ziehen, damit dieser Dachverband halt auch wirklich ein Dachverband ist und das dann nicht so kleinteilig irgendwie alles wird und jeder macht so sein Ding. Aber genau, wir haben im Sommer 2020 dann das erste Mal, also wir heißt Annika Jankowski, die einen Musikverlag hat in Dresden, die auch im Bundesverband mit Vorstand ist. Wir haben das erste Mal dann darüber geredet, wir wollen ein sächsisches Ländernetzwerk gründen, wie machen wir das?
Okay, aber jetzt nochmal für mich, was macht ihr da in diesem Verein? Was macht?
Meine Lieblingsfrage.
Ach, ja. Herzlich willkommen bei Traditionell Unkonventionell, dem Aufklärungspodcast.
Ja, das ist sehr komplex.
Das sage ich immer, wenn ich jetzt gerade Zeit zum Nachdenken brauche. Ja, das ist eine komplexe Frage, die sich nicht so einfach beantworten lässt.
So nicht. Es ist tatsächlich sehr vielfältig und sehr komplex, weil, das wirst du ja selber kennen, Gleichstellung ist eine Querschnittsaufgabe durch viele Bereiche hindurch. Und wir machen auf der praktischen Seite Veranstaltungen, Workshops, wo wir zum einen Slots an Musikerinnen vergeben, wo wir Awareness-Workshops machen.
Achso, okay,
wo wir
Diversity-Workshops. Also was für Veranstaltungen, genau?
Genau, wir haben auch schon mal für Musiker, also für Männer, für männliche Kollegen eine Runde gemacht, wo es sich darüber ausgetauscht werden sollte, über kritische Männlichkeit, wie können wir Allyship machen für unsere Kolleginnen und wie können wir mehr Aufmerksamkeit und mehr für unser eigenes Verhalten entwickeln. Also das haben wir auch gemacht. Wir werden natürlich auch bei anderen Veranstaltungen eingeladen. Also wir organisieren entweder selber Panel-Diskussionen und sind davon Teil, zum Beispiel vom Leipzig Popfest oder von der Music Match in Dresden und setzen da unsere Themenschwerpunkte. Also in Dresden haben wir zum Beispiel dieses Jahr ein Panel zu Gender Monitoring gemacht. Mhm. Genau, und finanzieren diese Panels natürlich dann auch mit durch Fördermittel und andererseits werden wir aber auch eingeladen, also Teil von solchen Runden zu sein bei anderen Veranstaltungen.
Aber das heißt, euer übergreifendes Ziel ist schon ganz platt gesagt, eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in der Musikbranche, im Kulturszene. Also sozusagen die Sichtbarkeit und das macht ihr, indem ihr eine Art Lobbyarbeit macht, Veranstaltungen macht und Netzwerk bietet und Netzwerke knüpft.
Genau, und Studien tatsächlich auch. Also Daten sammeln, ja, und Daten aufbereiten und wir haben jetzt kürzlich...
Dazu kommen wir dann.
Okay, gut.
Genau. Wir haben dazu noch eine Studie, das muss man vorbereiten. Tatsächlich, okay. Aber ich frage jetzt trotzdem nochmal, ausgehend von dir, natürlich ist das Anliegen des Vereins nachvollziehbar und richtig, mhm, wichtig. Warum du? Also warum investierst du die Zeit neben deinem Job und deinem Nebenjob sozusagen als Sängerin jetzt noch in so einen Verein? Warum ist dir das so wichtig gewesen, dich da so, also nicht nur als Mitglied einzubringen, so bist ja auch noch Vorständin und so weiter. Das ist ja schon noch etwas zeitintensiver.
Ich weiß und glaube ein bisschen, worauf du hinaus willst. Klar, ich habe auch Erfahrungen in meinem Musikerinnen-Dasein gehabt, die mich gekränkt haben, die mich verletzt haben. Wie zum Beispiel, für ein Mädchen spielst du ganz gut Gitarre. Das ist so ein häufig gehörter Spruch. Bis hin zu, der Techniker redet nur mit meinen männlichen Bandkollegen, aber nicht mit mir. Irgendwelche, also sind auch nicht mal Techniker, sondern teilweise auch Männer aus dem Publikum kommen nach einem Konzert zu mir und erklären mir meine Technik. So, und erklären mir irgendwie, geh mal nicht so nah ran ans Mikro, weil das ist irgendwie die und die Nierencharakteristik und oder stell das doch mal so ein oder begucken sich meine Effektgeräte. Und das sind natürlich so kleine Mikroaggressionen, die da immer so ein bisschen gewirkt haben, aber für die ich ganz ehrlich auch Anfang 20 nicht so, mir war es nicht so bewusst. Weil ich war immer von sehr vielen Männern umgeben, wenn ich Musik gemacht habe. Also Frauen waren da wirklich Sängerinnen, aber teilweise auch die einzigen Bandmitglieder in der Band. Und deswegen war man halt bei so einem Festival irgendwie 40 Männer und 3 Sängerinnen irgendwie. Und dann dachte ich irgendwie, das ist normal so. Und das ist halt einfach so. Und ich muss mich auch irgendwie durchbeißen und durchboxen. Und
das zeigt halt auch, wie wichtig Sichtbarkeit und Repräsentation ist, weil wenn einem das gar nicht auffällt, dass man genau, die einzige Frau oder, keine Ahnung, 10 Männern ist, weil das so normal ist, ne?
Weil das so normal ist und weil einem ja auch nicht auffällt, was das mit einem macht. So, man merkt halt irgendwie, man fühlt sich unwohl und irgendwas stimmt nicht, aber oftmals habe ich auch gedacht, das liegt an mir selber. Ich bin einfach nicht tough genug, ich bin nicht stark genug, ich bin nicht, kann mich nicht so, vielleicht präsentiere ich mich nicht so, ja, als, sondern ich wirke immer so, wie alle können mich ansprechen und voll labern und irgendwie brauche ich noch ganz viel Unterstützung von außen und jemand, der mir sagt, wie es geht, so. Aber irgendwann dämmerte es mir dann, und das ist noch gar nicht so lange her, nämlich erst seit 3-4 Jahren, dass ich so dachte, mich immer mehr beschäftigt habe mit der Thematik, auch da eingelesen habe und anderen Kolleginnen zugehört habe und teilweise auch erschreckende Geschichten gehört habe. Und das hat in mir so viel Wut erzeugt. Und diese Wut ist eigentlich mein Antrieb. Also das ist die, was ich in Energie umsetze und eben in solche Projekte umsetze und in diesen Verein stecke. Und
aber gab es da so, also das ist ja was du ja selber geschrieben hast, so erzählt hast, lange aufgebaut hat, ne? Das ist verschiedenste Erfahrungen, seitdem du wahrscheinlich Musik machst. Aber gab es irgendwie so einen Punkt, wo du gesagt hast, ja, jetzt gründe ich da den Verein mit oder hatte ich Bekannte angesprochen oder gab es irgendwie, du hast eine Anzeige gelesen oder keine Ahnung, weil ich frage mich gerade, wie komme ich jetzt dazu? Ja, ich habe diese unbestimmte Wut im Bauch. Hast du dich dann damit beschäftigt und gesagt, okay, diesen Verein will ich auch haben oder?
Naja, wir haben halt, also die Gründungsmitglieder, die Annika Jankowski waren und auch Judith Beckedorf, das ist auch eine Gitarristin aus Dresden, die auch Gitarre studiert hat. Wir waren ja immer in Kontakt miteinander. Also wir haben ja wir kennen uns schon ganz lange aus der Szene und haben auch zusammen gearbeitet. Und irgendwie hat dann Annika eben diese Gründung von diesem Dachverband, von dem Bundesverband eben an uns herangetragen. Und wir haben das einfach besprochen, ob wir meinen, dass es das in Sachsen braucht und ob wir das machen wollen. Und dann haben wir einstimmig gesagt, ja, es braucht das, weil jede konnte eine Erfahrung berichten davon. Und wir haben ja eine Gründungsveranstaltung gemacht und da waren wir ja noch kein Verein. Also ja, irgendwie war das ja erst so, ja, wir sind irgendwie so eine Initiative, erstmal so ausprobieren, gucken, wie das überhaupt, also wie die Resonanz einfach so ist. Und es war einfach so krass, wie die Resonanz war. Also es kam dann ganz viel so, Gott sei Dank macht ihr das jetzt. Und das ist so toll, dass es das gibt und dass ihr das macht. Und dadurch haben wir uns total bestärkt darin gefühlt, dass es das braucht. Und dass es da ganz viel Redebedarf und ganz viel Änderungsbedarf braucht und dass auch da viele wirklich schmerzvolle Erfahrungen gemacht haben und das unbedingt ändern wollen.
Und Mitglied bei euch können nur Künstlerinnen werden oder alle Personen und
also wie alle, weil wir auch immer die Ansicht vertreten, dass wir alle in einem Boot sitzen müssen, um es irgendwie voranzubringen. Und dass wir auch die männlichen Kollegen brauchen und dass wir auch meinen, dass ganz viel von dem, was wir wollen, auch männlichen Kollegen zugutekommt und für sie auch gut ist und die ja auch, gerade Stichwort Mental Health im Musikbusiness ist ja auch gerade so ein Thema, was jetzt immer mehr aufploppt. Und auch da gibt es sehr viele Männer, die einfach unter diesen Strukturen von der Musikwirtschaft leiden. So, also und das könnte für sie eben auch ein echter Zugewinn sein. Und das versuchen wir auch immer zu transportieren und zu kommunizieren, dass bei uns alle willkommen sind. So.
Und wie viele Mitglieder habt ihr in Sachsen?
Ja, wir haben jetzt den Verein offiziell seit 2 Monaten.
Also man kann, der Prozess dauert ja sehr
genau,
lange.
Genau, der Prozess hat ganz lange gedauert und wir haben erst seit 2 Monaten sind wir offiziell gestartet und wir haben jetzt ca. 25 Mitglieder.
Da ist Luft nach oben, von daher,
ja.
Wenn man noch ein paar Euro übrig hat, müsst wahrscheinlich Mitgliedsbeitrag zahlen, ne?
Ja, aber das geht von 20 Euro im Jahr bis 120 Euro im Jahr, also.
Genau, und wenn ihr da eine gute Sache unterstützen wollt, Wir verlinken in den Shownotes vielleicht einfach mal die Homepage und dann kann man gerne auch beitreten. Ja, das klingt nach einem tollen Engagement und das ist offensichtlich ganz praktisch auch in Studien gemündet und das ist natürlich eine wunderbare, fast ganz spontane Überleitung zu unserer, einer der Lieblingskategorien, der Studie des Monats, die wir uns gemeinsam anschauen.
Vorsicht, sein. Die Studie des Monats.
267 zu 15. In keinem Sport der Welt wäre das auch nur ein ausgeglichenes Spiel gewesen. Ich rede jetzt hier aber nicht von irgendeinem Sport, sondern ich rede von den Geschlechterverhältnissen beim größten deutschen Festival Cock am Ring. Rock am Ring. Im September 22 erschien die Recherche Gender in Music, Charts, Werke und Festivalbühnen. Durchgeführt von der Malisa Stiftung und dem Verein Music as Woman. Das S steht für Sachsen und der GEMA. Tja, und was soll ein Mensch sagen, sowohl in den Charts als auch auf den Festivalbühnen als auch bei den Werkanmeldungen? Die Quote, wenn es um Geschlechterverhältnisse geht, hängt gewaltig schief. Die Recherche hat die drei Bereiche zwischen 2010 und 2022 in den Blick genommen. Und klar, man konnte es sich schon denken, die Ergebnisse sind ziemlich umwerfend, im negativsten aller Sinne. Musik in den deutschen Wochencharts wird von über 80% der Fälle von Männern komponiert. 85% der GEMA-Mitglieder sind männlich. Zwischen 2010 und 2022 blieb der Anteil an weiblichen Musikerinnen auf Festivalbühnen irgendwo im Schnitt unter 10%. Wie geht sowas eigentlich? Sagen Plattenfirmen, wir haben schon zwei Frauen gesigned, das reicht jetzt aber auch. Oder sagen Bookerinnen, nee, Flinterbands auf der Bühne, das zieht einfach nicht im Publikum. Oder sagen Radiosender, also zu viele Frauenstimmen in der Rotation ist auch ein bisschen nervig. Wie kannst du so einem gravierenden Ungleichgewicht kommen? Ich würde die Frage gerne mal abgeben und widme mich lieber der Spotify-Playlist von Music as Woman. Denn die haben ganz viele tolle Künstlerinnen aus Sachsen in einer Playlist zusammengetragen. Den Link, den findet ihr in der Beschreibung. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war die Studie des Monats, aufgenommen von unserem wunderbaren Podcast-Produzenten Jan. Dir dürfte die Studie nicht ganz unbekannt sein.
Oh ja, ich habe sehr viele Stunden damit zugebracht und es war gegen Ende auch ein bisschen wie mit so einer Masterarbeit oder so. Man hatte einfach irgendwann gar keine Lust mehr und musste die ganze Fleißarbeit machen. Und es hat natürlich auch nicht gerade zur positiven Stimmung beigetragen. Wobei gegen Ende habe ich die kleineren Festivals ausgezählt und da sieht es ja auch schon wieder ein bisschen besser aus. Und da dachte ich dann auch so, ja, doch, vielleicht.
Okay, Moment, also jetzt muss ich nochmal ganz kurz zwischenfragen. Du hast da selber die Studie betrieben oder hast für
den Festivalteil habe ich ausgezählt, ja. Ja,
oh Gott, also richtig so abends Programm angeguckt und dann Strich, Strich, Strich und dann.
Genau, das waren, also in der Studie haben wir uns ja 4 Jahre angeguckt, also 2010, 2015, 2019 und 2022 und 15 Festivals und dann kannst du ja ausrechnen, wie viele Datensätze es dann waren. Genau. Und dann habe ich die Bands auch alle recherchiert. Also wir haben wirklich versucht, auch rauszufinden, wer steht da auf der Bühne. Weil ganz oft wird ja nur der Artist gezählt und nicht, wer steht da eigentlich noch mit auf der Bühne. Ja. Also gerade wenn es ein Solo-Artist ist, dann ist es ja aber auch wichtig zu wissen, wer steht da noch so mit dabei. Und das verfälscht die Zahlen mitunter dann doch ganz schön gravierend und wir haben halt wirklich, ich habe dann wirklich ganz genau recherchiert, mir YouTube-Videos von dem jeweiligen Gig, von dem jeweiligen Jahr angeguckt, wie ist die Band zusammengesetzt, wer steht da auf der Bühne. Und natürlich sind wir uns auch bewusst, wir haben ja mit diesen Geschlechterzuschreibungen wollen wir ja auch nicht ganz so kategorisch eigentlich sein, ne? Weil, also wir haben ja nur die Videoanalyse und die Fotoanalyse
also es ist
gehabt.
Einfach eine optische Zuschreibung letzten Endes.
Ja, genau. Und wissen auch, dass das schwierig ist und habe dann zusätzlich immer wirklich nochmal geguckt, was haben die für eine Biografie. Instagram ist da sehr hilfreich mittlerweile, weil man da ja das Pronomen angeben kann und dadurch konnte man auch über die einen oder anderen MusikerInnen dann auch rausfinden, ob sie vielleicht non-binary sind.
Aber das ist total, weil das ist auch was ich mir natürlich bei der Arbeit des Vereins vorgestellt habe, wie eure Definition von Women ist, also was ist mit also nicht-binären Personen, trans, Interpersonen, genderfluiden Personen, also ne, und wie habt ihr das dann ausgewertet? Ich frag jetzt mal ganz praktisch, ist bei der sozusagen Auszählung, die ihr gemacht habt, bei der Studie überhaupt sozusagen aufgefallen oder habt ihr da jemanden erkannt, der nicht in dem klassischen binären Geschlechtersystem, also männlich oder weiblich ist?
Haben wir, aber die Zahlen, die sind
so gering,
dass wir die, also wir haben die jetzt in der Präsentation, in der ausführlichen Präsentation sind die sichtbar. Also da haben wir das auch so kommuniziert. Das, was jetzt Jan zum Beispiel eingeblendet hatte auf seinem PC, ja, die grafische Darstellung, da ist es nicht mit dabei, weil es einfach so klein ist. Ja. Und die Malisa-Stiftung, die das ja federführend gemacht hat, die hat sich eben auch dahingehend beraten lassen, auch von Diversity-Experten, wie drücken wir das aus? Also, dass sich dann auch niemand diskriminiert fühlt und in der Absprache ist das dann eben so entstanden. Es gibt dann so einen kleinen Satz unten drunter, dass wir das sehr wohl mitgezählt haben, wenn uns das zweifelsfrei ins Auge gesprungen ist, aber dass eben der Wert so klein ist, dass er leider hier nicht abbildbar ist. So,
und was auf der einen Seite eine klare Botschaft auch ist.
Eine klare Botschaft, dass, genau.
Der noch geringer ist als der Anteil von weiblich gelesenen Personen bei den Festivals, ja.
Ja, sehr viel, wirklich sehr, 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 sehr viel geringer. Und das ist natürlich von Festival zu Festival ein bisschen unterschiedlich. Also das Melt hat zum Beispiel da einen ganz anderen Approach. Also ich glaube, einen entscheidenden Anteil an Non-Binary Artists haben wir im Line-Up vom Melt gefunden.
Okay.
Einfach, krass. Weil die ein ganz anderes Selbstverständnis haben.
Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuschauer, die das Melt nicht kennen, was ist das für ein Festival, worauf spielst du ab?
Es war früher mal, also weil wir auch 2010 ausgezählt haben, da war das noch so Indie-Band, klassische Bandbesetzung. Mittlerweile ist es sehr viel elektronischer geworden und es ist eigentlich so ein elektronisches Avantgarde, sehr artifiziell teilweise. Viele, viele DJs und viele Solo-Artists und aber auch wirklich auf Diversität wird ganz, ganz viel geachtet. Also nicht nur in den Geschlechterrollen, sondern einfach auch bei BIPOC-Artists sind viel mehr vertreten als bei anderen.
Die Frage war noch, wenn noch Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwo hingehen wollen, wo ist das Melt?
Das ist in Grafenhainichen, da wo viele andere Festivals auch sind. Zum Beispiel das andere Ende der Fahnenstange, ja, das ist Full Force.
Okay.
Und das wird interessanterweise vom gleichen Veranstalter gemacht. Und das Full Force ist ja dieses Hardcore-Metal-Festival, ja, wo wir die geringsten Anteile
aber das führt ja ganz genau zu Jans Frage. Wenn das so ist, der gleiche Veranstalter, wo du auf der einen Seite sagst, super Policy, und dann hast du der gleiche Veranstalter, in dem das so am Arsch vorbeigeht, sage ich jetzt mal hier im Podcast, und der ein Metal-Festival hat, wo das gar keine Rolle spielt. Also was sind dann die Ursachen dafür, dass die Repräsentation so alles andere als gleichberechtigt ist?
Willst du die radikale Antwort oder die wissenschaftlichere Antwort?
Traditionell, unkonventionell, da kannst du alles sagen, was du willst.
Also natürlich kann man gewisse Erklärungsansätze dafür finden. Natürlich, und das sagen wir ja auch immer, uns ist schon bewusst, dass im Metal-Bereich oder Rock-Bereich ein klassischer männlich geprägter Bereich ist. Und uns ist auch bewusst, dass wir da jetzt nicht erwarten können, dass da der gleiche Prozentsatz zu schaffen ist im Booking, wie bei Mel zum Beispiel. Also es ist einfach so, je klassischer die Bandbesetzungen werden, das heißt, wir haben Schlagzeug, Gitarre, Bass auf der Bühne, umso weniger Flinterpersonen sind auf der Bühne. Das liegt einfach auch daran, dass diese Instrumente traditionell sehr geschlechterspezifisch zugeteilt sind. Also es gibt einfach sehr wenige Flinterpersonen, die Bass spielen, die Schlagzeug spielen, ja, die E-Gitarre spielen.
Die Unibank-Band hat einen Schlagzeuger.
Ja.
Das ist toll. aber allein das zeigt schon, dass es was Besonderes ist, fällt auf und dadurch ist es eben schon krass unterrepräsentiert. Aber,
genau, und das ist ein Grund. Also je klassische Bandbesetzung, je mehr klassische Bandbesetzungen beim Festival auf der Bühne stehen, umso weniger wird dieser Anteil auch und umso schwieriger wird es auch, in denen auch zu buchen. Das wäre eine Erklärung. Und das geht dann halt eben wirklich im Musikschulunterricht los. Also da müssten wir halt da ansetzen, ne? Dass da halt einfach Flinterpersonen viel mehr motiviert werden und Räume finden, wo sie einfach auch an diese Instrumente gehen und wo sie auch Bock haben, das so zu lernen.
Das finde ich interessant, weil wenn du es auf Instrumente fokussierst, klar, haben wir Musikunterricht nicht wirklich viel gemacht an Schulen. Ich dachte immer, dass gerade Musikunterricht für meine, wie es so schön hieß damals, Klassenkameradin viel einfacher war, weil interessant, wie, also für mich war das mit dem Gesang kein Problem, aber viele Jungs, für die war das ganz schwierig und sozusagen, die haben eher so eine Abneigung gegen künstlerische Fächer gehabt. Aber ja, es führt ja am Ende nicht dazu, dass wir, obwohl es vermeintlich einfacher ist für Flinterpersonen in der Schule quasi im Musikunterricht und Kunstunterricht dann später auch in der Repräsentation, auf der Bühne zu sein. Ne? Das ist schon faszinierend.
Naja, und es geht ja auch um den Bereich jetzt nicht, sag ich mal, den in allgemeinbildenden Schulen, den Musikunterricht, sondern ja wirklich, wenn wir dann in die Gruppen gehen, die richtig Bock auf Musik haben, also die wirklich richtig, die dann ihre Freizeit dafür...
Dein Volkshochschulkurs, den du erfolgreich einmal besucht hast.
die dann zur Musikschule gehen und dann irgendwie ein Instrument lernen wollen und dann eben ist auch so... sag ich mal, die Vorstellung haben, ja, ich könnte mir vorstellen, das als Beruf zu machen. So, also es wirklich auch zum Studium zu gehen oder jahrelang eben an dem Instrument zu sitzen und dieses Selbstbewusstsein aufzubauen. Ja, ich will damit auf der Bühne stehen. Ich will irgendwie in einer Band spielen. Und ich kenne das von mir früher auch noch, als ich mit 16 angefangen habe, in irgendwelchen Musikcamps in den Herbstferien da musikalische Erfahrungen zu sammeln. Und aber auch da war ich natürlich bei den Sängerinnen dabei und da waren andere Mädels und da war das auch irgendwie okay. Aber wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte, ich hätte wirklich den Entschluss gefasst, Gitarre zu spielen und ich wäre in einem Raum voller Jungs gewesen, das ist echt hart.
Man würde sich gar nicht vorstellen, du hättest dir gewünscht, Schlagzeug zu spielen.
Ja, oder so. Das ist einfach super wichtig, dass es da Räume gibt, wo Flinterpersonen sich einfach da, sag ich mal, nicht so eingeschüchtert fühlen oder so mehr so für sich vielleicht auch die ersten Erfahrungen sammeln können und Selbstvertrauen aufbauen können. Und dann kann man ja auch wieder in die großen Runden gehen und kann auch wieder die Gruppe aufmachen. Aber so diese erste Erfahrung am Instrument, die ist halt super wichtig, dass da werden so die Grundzüge fürs Selbstbewusstsein gelegt einfach. Und das ist, glaube ich, was einfach verpasst wurde, was fehlt, was es nicht gegeben hat und was einfach sehr maskulin geprägt war. Und das merken wir eben jetzt an den Zahlen. So.
Aber ihr habt jetzt die Zahlen wissenschaftlich begleitet, ausgewiesen und so weiter. Wie sind denn die Reaktionen von denjenigen, die das ändern könnten? Musikverlage, Radiosender, KonzertveranstalterInnen?
Na, wir hatten ja letztes Jahr haben wir ja einen Shitstorm gegen Rock am Ring gestartet. Also war ja gar nicht so beabsichtigt, sondern wir haben einfach die Zahlen gegenübergestellt und das ist dann viral gegangen und hat eben dafür gesorgt, dass dann Rock am Ring geflutet wurde mit Beschwerden und mit Empörung. Was dann wiederum dazu geführt hat, dass Rock am Ring einfach gesagt hat, ja, danke, dass ihr das uns so rein herantragt. Wir haben es auf dem Schirm und können jetzt aber auch irgendwie nichts machen. Weil
das ist der klassische Moderationstick. Vielen Dank für diese Anmerkung. Ja. Ich nehme das mal mit.
Ja, ungefähr so war das. So war der Grundtenor. Und dann haben sie im Prinzip auch komplettes Relaunch ihrer Marke gemacht, haben alle Posts gelöscht und komplett von vorne angefangen. Sodass diese Debatte, die wir da mit denen hatten, gar nicht mehr nachvollziehbar ist und nicht mehr auffindbar ist im Netz.
Das heißt aber trotzdem, dass das was mit denen gemacht hat. Und das finde ich schon mal positiv. Genau. Ja. Sie konnten es nicht mehr ignorieren.
Und spannend war, dass ich war ja beim Reeperbahn-Festival und da gab es ein Panel zum Thema Shitstorm, Krisenmanagement in der Musikbranche. Und wer saß auf dem Panel? Die Veranstalter von Rock am Ring. Und ich habe mir halt gedacht, ah, super Gelegenheit, da gehe ich auf jeden Fall hin. Und dann lief dieses ganze Panel in so einem Wischiwaschi, ja, was macht ihr denn da jetzt so, wenn da irgendwie Kritik kommt? Und dann kam, also es wurde nie so richtig konkret und substanziell. Und dann kam eben die Frage, und hat jemand jetzt noch eine Frage aus dem Publikum? Möchte jemand einen Shitstorm starten? Und dann habe ich mich gemeldet und dann so, ja, wir haben schon einen gestartet, nämlich gegen Rock am Ring. Und man konnte richtig sehen, so, die schon wieder. und da habe ich das eben nochmal zur Sprache gebracht, dass eben diese ganze Art und Weise, wie die reagiert haben, war kein Krisenmanagement. Also wir haben keinen Kontakt zu denen knüpfen können. Wir haben nicht mit denen drüber reden können. Sie haben auch nicht das Gespräch zu uns gesucht. Wir haben im Prinzip in den Kommentarspalten uns nur mit den BesucherInnen von Rock am Ring gebasht die ganze Zeit, weil die jetzt dachten, wir wollen ihnen vorschreiben, was sie für Musik hören sollen, was ja aber gar nicht das Ziel des Ganzen war. Und all das habe ich denen dann dargelegt und habe eben gesagt, dass wir uns da einen reflektierteren Umgang gewünscht hätten und ein konkreter, also dass auch was Konkretes irgendwie passiert. Ja, und die Reaktion war jetzt, ja, stimmt. Ich höre euch.
Und es gab bisher keinen Kontakt.
Man munkelt, dass jetzt die Veranstalter von Rock am Ring nächstes Jahr ein reines Frauenfestival veranstalten wollen. Mal sehen, was da draus wird. Aber in der Regel verläuft, also kommt da keine Reaktion aus der Branche, außer danke, dass ihr das mal gemacht habt. Das ist ja interessant. Aber ja,
aber wo
ist, ist schwierig. Ist schwierig und dauert.
Ja, so. Aber wo kommt ihr dann in also verstehe, also verstehe ich nicht, aber ich kann das nachvollziehen, ne, was du beschreibst. Aber das kann euch ja als Verein nicht reichen. Ne? Ihr wollt ja Dinge verändern. Geht ihr dann irgendwie an die Aufsichtsbehörden über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder so und sagt, Leute, ihr müsst mal was machen in euren Radiosendungen, keine Ahnung, brauchst du mal eine Quote oder sowas. Ist das eine Diskussion, die ihr führt?
Deswegen haben wir ja auch dieses Panel gemacht im Frühjahr zu Gender Monitoring, dass wir eigentlich möchten, dass zum Beispiel, wenn Fördergelder ausgegeben werden an Musikprojekte, dass zumindest schon mal ein Gender Monitoring Teil des Verwendungsnachweises einfach wird. Und das Rock am Ring hat ja auch öffentliche Fördergelder bekommen, also mit diesem Neustart-Kulturprogramm vom BKM. Und das war für uns eben umso erschütterlicher, dass es ja auch nicht nur reines privatwirtschaftliches Unternehmen ist und sich dadurch eben im Prinzip die Freiheit nehmen kann, zu machen, was sie wollen, sondern dass sie eben auch öffentliche Gelder bekommen haben für einen Neustart Kultur und damit aber einem entschiedenen Teil der MusikakteurInnen überhaupt keinen Neustart gegeben wurde, weil nur ein Teil gefördert wurde dadurch. Und da sind wir können ja auf sächsischer Ebene eben nur da, auf sächsischer Ebene wirken und wir führen da Gespräche mit Ministerien. Wir saßen auch mit dem Kulturministerium und mit dem Gleichstellungsministerium zusammen und haben eben darüber beratschlagt, inwiefern sowas zum Beispiel als erster Schritt möglich wäre, um eben dieses Gender Monitoring, um überhaupt erstmal eine Aufmerksamkeit dafür zu bekommen.
Also ich denke, lass mich raten. Beim Justiz- und Gleichstellungsministerium habt ihr durchaus Verständnis bekommen. Das Kultusministerium fand es jetzt nicht so toll.
Ja, richtig.
Überraschung.
Überraschung, genau. Also das Kulturministerium dachte so, hä, aber also gefördert wird doch überhaupt nicht nach Geschlechterrollen oder so.
Nee, aber nach regionalen Proports. Und dann guckt man, wo die Landtagsabgeordneten jeweils sitzen, weißt du, das ist wichtig.
Also wir hatten tatsächlich, weil du ja auch fragtest nach Reaktion, es wurde ja auch eine Studie herausgegeben zum Orchesterrepertoire von Orchestern weltweit. Und die Dresdner Staatskapelle hat ja mit sage und schreibe 0% in allen Bereichen abgeschnitten. Das heißt, sie spielen wirklich nur Musik von alten weißen Männern. Also es ist einfach so. Und die Staatskapelle hat aber mit uns darüber gesprochen. Tatsächlich. Und tatsächlich sogar sowas wie einen Hilferuf gesendet aus, es wäre eigentlich gar nicht schlecht, wenn von oben da Regeln auferlegt werden. Weil dann haben wir hier in diesem Betrieb auch überhaupt mehr Handlungsspielraum und mehr Instrumente an der Hand, um zu sagen, ja, nee, aber das ist gefordert. So, und das müssen wir jetzt machen. Und sonst drehen die sich da immer in irgendwelchen Diskussionen und es spielen immer so viele Emotionen und eigene Befindlichkeiten immer so eine Rolle und man kommt überhaupt nicht vom Fleck. Und da haben wir dann auch wieder gedacht, ja, das ist wahrscheinlich was, woran wir konkret arbeiten können und müssen, dass wir wirklich diesen Weg gehen über, können wir das irgendwie für öffentliche Einrichtungen des Freistaates Sachsen, also alles, was immerhin jetzt mit öffentlichen Geldern irgendwie finanziert wird, können wir das da irgendwie integrieren?
Ich habe auch spontan eine Idee, mit wem man sich vernetzen könnte, aber das machen wir vielleicht im Nachgang. Kooperationspartnerin, hätte ich das eher gewusst, waren gestern bei unserer Veranstaltung mit Präsident und Vizepräsidentin. Die klassische Überraschungskategorie fällt heute aus, weil unsere FollowerInnen bei Instagram uns wieder Fragen für dich geschickt haben, die ich natürlich direkt und investigativ jetzt ablesen werde. Achtung, Trommelwirbel. Ich muss immer gucken, ob ich das mir traue. Aber es sind drei ganz harmlose Fragen.
Okay.
Deine Einschätzung. Wer ist am Leipziger Musikhimmel der nächste Shootingstar, liebe Susanne? Ich hoffe, ich habe das mit einer entsprechenden sexy Stimme.
Wer hat sich denn die Frage einfallen lassen? Am Leipziger Musikhimmel der nächste Shootingstar. Ja, da würde ich auch sagen Carrie tatsächlich.
Okay, Carrie. Nehmen wir mit und kriegen dann Prozente, wenn sie erfolgreich ist, weil sie in unserem Podcast quasi jetzt zum neuen Shootingstar erkoren wurde. Ganz andere Frage sozusagen an dich. Wie sieht ein normaler Vereinsalltag bei euch aus?
Oh, den gibt's nicht. Also,
wo habt ihr überhaupt einen Sitz? Sitzt ihr in Dresden, in Leipzig, in Chemnitz? In
Leipzig. Also unser Sitz ist in Leipzig, in meinem Büro. und wir versuchen uns, weil wir natürlich schon ein bisschen verteilt sind, es gibt einen Teil, der ist in Dresden und einen Teil, der ist in Leipzig. Wir treffen uns immer digital. Anders ist das gar nicht machbar. Und es gibt keinen Alltag, weil es wird ganz viel, es ist Ehrenamt komplett und ganz viel wird spitz auf Knopf und es gibt stressige Phasen, wo ganz viel gemacht werden muss und wo wir ganz häufig auch miteinander zu tun haben. Und dann gibt es wieder Phasen, wo wir auch mal länger nichts voneinander hören. So eine Kontinuität ist da leider nicht da. Es wäre mir auch ganz lieb, wenn das eigentlich so wäre, aber.
Kommt vielleicht auch, wenn es dann mehr Engagierte bei euch im Verein gibt, mehr Mitglieder, die sich dann auch einbringen, aktiv in das Vereinsgeschehen.
Das wäre toll.
Tatsächlich. Genau, kleiner Werbeaufruf. Okay, letzte Frage. Jetzt weiß ich nicht, ob Deutsch oder Englisch. DCKS Festival für Leipzig.
Nein.
Erklärst du noch ganz kurz, was das für ein Festival ist?
Das ist das Dix Festival von Caroline Kebekus.
Ah, okay, ja.
Und Caroline Kebekus hat in einer Sendung letztes Jahr auch mitunter unsere Zahlen von Rock am Ring mit verarbeitet und auf dieses ganze Thema in der Musikbranche aufmerksam gemacht und hat sich dann gedacht, dass sie einfach dann ein reines Frauenfestival veranstalten möchte.
Und da sagst du jetzt nein?
Da sage ich nein, ja.
Weil?
Weil wir ja keine Extrawurst wollen. Also wir wollen ja keine separaten Räume, wo dann Flinterpersonen auf dem einen Bereich sich tummeln und die anderen bleiben dort, sondern wir wollen einfach gemeinsam mit unseren männlichen Kollegen auf der Bühne stehen. Das ist die Message dahinter. Und deswegen finden wir so reine Festivals, wo man so in seiner Bubble irgendwie drin ist, irgendwie nicht zielführend. So. Und das wird uns zwar immer entgegengeschmettert, wenn wird immer gesagt, macht doch euer eigenes Festival. Aber darum geht's uns ja nicht, sondern wir wollen ja Diversität. Und zur Diversität gehören ja auch die männlichen Kollegen. Also Deswegen verstehe, also, möchte ich das nicht.
Also danke erstmal für die Antwort, das verstehe ich. Aber wie entgegnest du dann, wenn gesagt wird, okay, aber gerade so ein Flinterfestival kann auch ein Schutzraum natürlich sein, wo man eben nicht solche negativen Erfahrungen hat. Ihr redet gerade über das längerfristige Ziel einer wirklichen Gleichberechtigung im Musikbusiness ohne Diskriminierung, ohne Sexismus. Aber das dauert, das sind wir uns, glaube ich, einig, dass wir das morgen nicht erreichen werden. Und bis dahin kann so ein reines Flinterfestival ja auch eine Möglichkeit sein, überhaupt erstmal Sichtbarkeit und Repräsentation zu schaffen.
Das stimmt. Deswegen haben wir ja zum Beispiel beim Leipzig Popfest auch 2021 in der Ausgabe gesagt, wir legen da zum Beispiel einen Fokus auf die weibliche Perspektive, auf die Flinterperspektive und haben gezielt dort auch ganz, also fast ausschließlich nur Flinter-Personen auf die Bühne gestellt und auf die Panel-Diskussion gestellt. Aber wir haben kein neues Festival dafür geschaffen, sondern wir haben etwas Vorhandenes genutzt, um in diesem Bereich mal auf diese Thematik hinzuweisen. Und ich finde, und haben dann damit natürlich auch so einen Raum geschafft, wo man sich auch über die Themen geschützt austauschen konnte. Aber trotzdem war immer klar, wir sind eingebettet in vorhandene Strukturen und schaffen uns nicht eine neue eigene Struktur. Und das würden wir natürlich so auch immer wieder machen. Also wenn wir irgendwo mal einen Schwerpunkt setzen beim Festival, was es schon gibt, und da einfach mal die Perspektive von Flinterpersonen eine Rolle spielt, dann finde ich das auch gut. Aber ich finde es nicht gut, etwas Neues, eine neue Struktur dafür zu schaffen. So, weil man fängt ja auch immer von vorne an. Also dieses Festival zu etablieren und dass da überhaupt Leute kommen, und bei Caroline Kebekus mag das gut funktionieren, weil sie ist bekannt, ja, und sie hat den WDR im Rücken, und da können Gelder fließen, um das ordentlich zu pushen und Werbung zu machen und sowas, aber das haben wir ja in unserem Bereich zum Beispiel nicht, und deswegen ist es natürlich schön, wenn wir einfach auf einen fahrenden Zug aufspringen können mit unseren Themen und ihn nicht selber in Gang bringen müssen. So.
Also ich verstehe es auch so, okay, es gibt genug kommerziell erfolgreiche Festivals und eben Veranstaltungen, da hätten wir jetzt gern mindestens die Hälfte vom Kuchen ab, und wir brauchen nicht irgendwie jahrelang ein nicht kommerziell erfolgreiches Festival zu etablieren.
Ja.
Das wiederum kann ich total nachvollziehen. Susanne, wir sind schon, wir neigen uns dem Ende unseres Podcasts, und ich würde gerne einfach nochmal fragen, wir sind ja im grauen November, was steht bei dir dieses Jahr noch an? Habt ihr beim Verein noch irgendwelche großen Highlights, oder freust du dich auf deinen eigenen Gig, oder hast du irgendwie noch große Pläne dieses Jahr?
Wir haben im November tatsächlich ganz viel zu tun. Ich weiß auch nicht, was los ist, aber irgendwie findet alles Mögliche nochmal statt. Ich weiß nicht, ob welche noch Gelder ausgeben müssen oder so.
Ja, zum Jahresende. Ja, das kommt. Im öffentlichen Dienst soll sowas vorkommen. Ja.
Aber wir haben ganz viel vor. Also zum einen werden wir diese Studie, die wir da gemacht haben, die Gender Music Studie, auf verschiedenen Festivals nochmal präsentieren. Mhm. Zum einen bei der Most Wanted Music in Berlin und dann nochmal bei der Future Festivals Messe. Und da freuen wir uns total drüber und freuen uns auch drauf, weil da kommen wir wirklich auch mit den Leuten, die das betrifft, in Kontakt und können uns darüber austauschen. Dann sind wir noch zu Gast auf zwei Panel-Diskussionen zum Thema Flinter in der Musikbranche. Wir machen, das könnte ich vielleicht noch sagen, wir machen selber noch ein Flinter-Songcamp. Wir veranstalten im Schloss Röhrsdorf bei Dresden. Also das ist wirklich nur für Flinter-only, geschützter Bereich. Ja. Und da kann man dann mit Producerinnen aus ganz Deutschland Songs schreiben und produzieren, und das ganze 5 Tage lang.
Im Dezember ist dann Ruhe und Entspannung angesagt. Okay, du hast jetzt ganz viel über den Verein gesagt. Du, privat, hast du noch irgendwelche großen Gigs, Highlights oder sonstiges? Kann man dich mal wieder hören?
Hochzeitssaison ist vorbei. Deswegen wird jetzt bei mir musikalisch, glaube ich, nicht mehr viel irgendwie passieren. Also alles für die Gleichberechtigung. Alle Kräfte und Energien.
Das finde ich ist ein wunderbarer Abschlusssatz. Ich freue mich sehr, dass du da warst, Susanne Hommel, heute bei Traditionell Unkonventionell, dem Diversity Podcast. Damit ist uns die aktuelle Folge natürlich jetzt auch zu Ende, und ich freue mich darüber, wenn ihr uns bei Spotify, dieser Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt, abonniert, 5 Sterne gebt und auf jeden Fall ein Like da lasst, und natürlich könnt ihr uns auch bei YouTube abonnieren. Wir freuen uns darauf, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Willkommen bei Traditionell Unkonventionell, eurem Lieblings-Diversity-Podcast.
Traditionell.